der Erste Weltkrieg in Europa und weltweit aus. Und Australien hat sich an ihre Heimat Großbritannien gewendet und hat Australien hat dann gefragt, was können wir tun? Wie können wir den Krieg und wie können wir euch als Großbritannien unterstützen? Und die Antwort kam prompt. Großbritannien sagte Schiffe. Wir brauchen Schiffe. Baut uns Schiffe. Aber die Australier haben sich gedacht, wir sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass wir gute und stabile Schiffe bauen. Also machen wir einfach was anderes. Wir bringen ihnen Nahrung. Also haben sie angefangen, die Felder zu bestellen. Sie haben sich Samen genommen, sind auf die Felder gegangen, haben das ausgestreut, haben das bestellt, haben alles gut gemacht und haben Nahrung angebaut. Die ganze Ernte, die sie dann eingefahren haben, haben sie in Säcke gepackt und haben sie zum Hafen gebracht und haben dann gewartet, dass diese Nahrung zurück nach Großbritannien geschifft werden sollte. Doch es kamen keine Schiffe. Denn es fehlten Schiffe. Aber was kam, waren Mäuse. Mäuse haben sich sehr bedankt und haben sich in diese Säcke eingefressen. Und es kam über Australien eine der größten Mäuseplagen, die dieses Land je gesehen hatte. Und mit dieser Plage natürlich auch Krankheiten. All derweil Großbritannien sagte, Schiffe, 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 bitte baut uns Schiffe. Also anstatt diesen Krieg positiv zu beeinflussen, haben die Australier sich aus Missachten dieses Auftrags eigentlich selber geschadet. Weder Großbritannien hatte etwas davon, noch die Australier. Weder diesen Krieg positiv zu beeinflussen, ist es ihnen schlecht ergangen. Und auch Paulus sagte im Epheserbrief, dass auch wir in einem Krieg, in einem Kampf sind. Ich lese vor aus Epheser 6, da heißt es im Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und in einem jeden Kampf und in einem jeden Krieg ist es unabdingbar, ist es so wichtig, dass man den Befehlen des Generals folgt, damit der Kampf gewonnen wird und damit auch die Armee es unbeschadet übersteht oder mit wenigen Verlusten. Also auch wir sind in einem geistlichen Kampf. Und mit dieser Predigt möchte ich euch alle und auch mich heute Morgen daran erinnern, was unser Befehl ist als Christen. Welchen Befehl und welchem Auftrag wir folgen sollen. Und es ist der Befehl, ich nehme es gleich vorweg, es ist der Auftrag an uns jeden, dass wir die frohe Botschaft, das Evangelium in die Welt hinaustragen. Aber nicht nur dort in die Welt, sondern auch zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu unseren Nachbarn, ins Kollegium und jedem Menschen, den wir begegnen. Und um dahin zu kommen und uns zu überzeugen und dass wir aus der Schrift das auch sehen können, werden wir uns heute drei Dinge anschauen müssen. Zunächst werden wir sehen oder erkennen müssen, dass es eine große Not gibt für eine solche Botschaft. Weiterhin werden wir sehen, was mit uns Christen passiert, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir bekehrt werden. Was passiert, wenn wir errettet werden? Nicht nur, dass wir neues Leben bekommen werden, sondern diese Botschaft, der wir glauben, die tut auch etwas mit uns. Wir werden zu Botschaftern mit einer Botschaft. Und zum Abschluss sehen wir dann noch den Auftrag von unserem General, von Jesus Christus, den Auftrag, den er uns gegeben hat. Und das Ganze schauen wir uns unter dem Titel an, die Not, eine Botschaft und ein glorreicher Auftrag. Und heute werden wir in einigen Texten unterwegs sein und ich möchte euch schon mal bitten, eure Bibeln schon mal parat zu haben. Die werden wir heute ordentlich durchforsten. Zunächst müssen wir also die Not für eine Botschaft erkennen. Die Not für eine Botschaft. Und auch das herzuleiten ist nicht groß schwer. Wenn wir uns die letzten drei Jahre anschauen und auch an das Eingangsbeispiel von einem Weltkrieg denken und auch an den anderen Weltkrieg denken, dann müssen wir nicht lange schauen und nicht lange überlegen, um festzustellen, dass mit dieser Welt auch irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, oder? Das 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. So viele Menschen wie nie zuvor haben ihr Leben verloren. Und das nicht nur durch die Kriege und nicht nur durch Hitler, sondern auch durch die Regime von Stalin und Mao haben Abermillionen Menschen ihr Leben verloren. Hungersnöte, Krieg und Blutvergießen. Und auch heute stehen wir hier nach einer Pandemie wieder in einem gesellschaftlichen kritischen Szenario, wo Energie knapp ist und wo ein Krieg nicht weit weg ist. Und wir müssen auch nicht auf einer solch großen Ebene schauen, sondern jeder von euch und jeder von uns, wir kennen diese Beispiele, wo auch wir Menschen einander Falsches bzw. Böses antun. Ja, wir sehen Gewalt sowohl emotional als auch physisch, Verleugnungen, es geschieht Mobbing an Arbeitsplätzen, vielleicht nicht gegen euch, aber ihr kriegt das sicherlich auch mit. Es gibt Streit zwischen Menschen, es gibt Scheidungen in Beziehungen, es wird Vertrauen gebrochen, Menschen werden hintergangen, belogen und bestohlen. Und nicht nur das, was wir einander antun, sondern wir sehen auch in der Natur, wie sie uns zusetzt. Der Tod von geliebten Menschen verursacht größte Trauer. Und irgendetwas, entweder in dieser Welt oder mit uns Menschen, ist nicht ganz richtig. Und jede Weltanschauung, egal wohin ihr geht, egal welche Religion ihr euch anschaut, jede dieser Religionen muss erklären, warum das so ist. Jede Religion muss zeigen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und obwohl wir Menschen sowas tun, verstehen wir gleichzeitig aber auch, dass es schlecht ist, so etwas zu tun. Jeder Mensch hat ein Gewissen, was einem eigentlich sagt, zu stehlen und jemand anders zu beklauen, ist nicht richtig. Jemandes Vertrauen zu missbrauchen, um sich selber zu bereichern, ist falsch. Aber viele können nicht erklären, was es ist, was uns dennoch antreibt, diese Dinge zu tun. Und hier ist es die Bibel, und davon bin ich fest überzeugt, die als einzige Quelle eine tiefgehende und eine hinreichende Antwort für diese Frage gibt. Aber gleichzeitig ist diese Antwort sehr, sehr unbequem. John Piper hat einmal treffend gesagt, die Bibel gibt uns Menschen die schlimmste Diagnose, aber gleichzeitig gibt sie uns auch die beste Medizin. Ja, die Schrift stellt uns als Menschen, wer wir sind und warum wir so sind, die schlimmste Diagnose, gibt uns aber gleichzeitig die beste Medizin. Also lasst uns mit der Diagnose einmal anfangen. Schlag mal bitte auf 1. Mose. Das ist gleich das erste Buch in der Bibel, schnell zu finden. Und hier sehen wir erstmal, was dieses Problem ist. Und dieses Problem begann mit den Menschen. Zunächst sehen wir in Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ja, das war eigentlich noch ein perfekter Ort. Hier geschah keine Sünde, kein Schaden, keine Schmerzen. Und dieser Ort war vollkommen. Und in diesem Ort hatte der Mensch einen Befehl, den er folgen sollte. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 17. Dort heißt es, oder sagt Gott zu dem Menschen, zu Adam, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das war der Befehl, den Gott dem Menschen gegeben hat. Dieser eine Baum, davon iss nicht. Punkt. Doch dieser erste Mensch, obwohl er ausdrücklich diesen Befehl von Gott erhalten hat, hat er doch davon gegessen. Schaut weiter in Kapitel 3, Vers 6. Dort heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann, der diesen Befehl bekommen hat, bei ihr und er aß. Und er, Adam, aß von dieser Frucht. Und Adam hier in diesem Moment hat sich gegen Gott gestellt und hat gegen Gott rebelliert. Und das ist, was die Bibel beschreibt als den Sündenfall. Und von hier an ging es steil bergab. Und wir wollen uns heute zwei Dinge anschauen, zwei Auswirkungen in diesem Teil, die wir sehen, was dieser Sündenfall gebracht hat. Zunächst hat dieser Sündenfall Trennung gebracht. Und auch das sehen wir sehr schnell. In Kapitel 3, Vers 24 sehen wir, dass Gott sie direkt aus dem Garten warf und dann schon diese Trennung deutlich wird. In Kapitel 3, Vers 24 heißt es dann, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, das sind Engel, sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Diesen Weg hin zu Gott, hin zu diesem Garten abzuschneiden und Trennung zu bringen. Und diese Engel ließen die Menschen nicht durch. Und diese Trennung ist aufgrund der Sünde. Ich lese eben vor aus Jesaja, wo er es so treffend beschreibt. Jesaja 59 in Vers 1 und 2 heißt es: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Diese Gemeinschaft, die wir als Menschen eigentlich mit Gott haben sollten, diese Verbindung, diese Gemeinschaft, diese Einheit, die ist seit diesem Moment passé. Denn ein heiliger Gott kann nicht mit Sünde zusammen sein. Ich lese aus Habakuk 1,13, im ersten Teil heißt es: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben magst du nicht anzuschauen. Sünde ist in seiner Gegenwart nicht möglich. Deswegen gibt es diese Trennung. Und deswegen können wir nicht zu Gott kommen, weil wir alle durch diesen Sündenfall diese Sünde haben. Aber diese Sünde trennt uns nicht nur von Gott, dass wir nicht mehr zu Gott kommen können, sondern diese Sünde bewirkt auch Zorn. Sünde, indem wir Dinge tun, die Gottes Gesetz brechen, bewirken eine juristische Schuld in einem gewissen Sinne, die wir vor ihm haben und die auch beglichen werden muss. Denn durch diese Sünde, die in uns ist, tun wir diese Dinge, von denen ich vorhin gesagt habe, dass wir einander bestehlen, dass wir einander anlügen und dass wir einander verletzen. Und keiner sitzt hier im Raum, der sagen kann: Ich habe von Geburt an alles immer perfekt gemacht und ich habe alles gehalten. Ich habe nie gelogen, ich habe nie gestohlen und habe meinen Vater und meine Mutter immer geehrt. Und kein Pubertärender kommt an diesem Gebot vorbei. Und um das auch nochmal deutlich zu machen, was die Schrift dazu sagt, geht mal bitte zum Römerbrief. Der Römerbrief ist im Neuen Testament und es kommt direkt nach der Apostelgeschichte. Und diese ersten drei Kapitel auch aus diesem Römerbrief stellen uns die schlimmste Diagnose überhaupt. Und in Kapitel 3 vom Römerbrief ab Vers 10 lesen wir mal die Verse 10 bis 12 und sie geben uns genau dieses Bild. Kapitel 3, Vers 10 heißt es: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist das Urteil, was zu dem Paulus kommt in diesem Brief, um uns deutlich zu machen, dass keiner von uns sich entschuldigen kann. Und dann, wenn ihr kurz noch mal eine Seite nach vorne springt, Römer Kapitel 2, in den Versen 6 bis 8, sehen wir, was Gott mit diesen Werken tun wird, die wir tun. Römer Kapitel 2, Vers 6 heißt es: Gott, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer im guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und von der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Sünde verlangt Zorn als Urteil und als Gericht über diese Sünde. Das heißt, jeder, auf dem diese Schuld liegt, erwartet Gottes Zorn. Und wenn ihr noch eine Seite vorspringt, Kapitel 1, Vers 18, sehen wir das auch nochmal deutlich, wo Paulus seinen Exkurs anfängt und er sagt in 1,18: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist der Zustand, den die Bibel beschreibt, in dem wir Menschen sind, in dem sich jeder Mensch befindet, du und ich. Und aufgrund dieses Zustandes und aufgrund dieser Sünde, die uns festhält und die uns zu diesen Taten bringt, erwarten wir ein ewiges Gericht, weil wir gegen den, der ewigen Wert hat, gesündigt hat. Nicht nur, dass wir eines Tages sterben werden und dass das schlimm genug ist, sondern in Ewigkeit wird dieser Zorn gegen uns brennen in einem Ort, den die Bibel als die Hölle beschreibt. Und interessanterweise war Jesus der, der am meisten von diesem Ort geredet hat und der viele Warnungen darüber ausgesprochen hat. Ich lese mal kurz ein paar Verse vor, wie Jesus diesen Ort beschreibt. In Matthäus 10, 28 sagt er darüber: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der wohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Matthäus 13, 42. Und sie werden in den Feuerofen geworfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Lukas 16, 23. Und als er im Hades, das ist hier das Gleichnis mit Lazarus, dem reichen Mann, als der reiche Mann in die Hölle geworfen wurde, heißt es dann, und als er im Hades seine Augen aufschlug, ja, der Moment nach dem Tod, wo er ankam, wo er die Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Markus 9, 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Erkennen wir jetzt vielleicht mehr, welche Not diese Welt hat, die jeder Mensch, der Christus nicht hat, diese Nachricht oder eine gute Nachricht zu hören? Sehen wir, dass wir Rettung als Menschen brauchen? Denn keine Religion, niemand kann uns helfen, diese Sünde von uns zu nehmen. Seit Beginn der Menschheit steht dieses Problem der Sünde zwischen uns und Gott. Sie trennt uns von Gott und sie bringt uns ewigen Zorn. Und so stehen wir nun da. Wir können nichts dagegen machen, ohne Hoffnung, vorausblickend auf unseren Tod, der irgendwann kommen wird. Wie es auch heißt in Hebräer 9, 27. Und es wird den Menschen, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen niederdrückend und alles ein bisschen beschwerlich. Und das ist eben das, was ich meinte. Es ist diese schlimmste Diagnose, die uns die Schrift stellt. Hoffnungslos verloren, einem ewigen Gott gegenüberstehend, der uns ewig dafür richten wird. Und die Schrift sagt auch in Römer 8, 3, dass es unmöglich ist, dass diese guten Werke, die viele sagen, tu einfach gute Werke, dass es unmöglich ist, dass wir in diesen guten Werken es irgendwas jemals schaffen werden, zu Gott zu kommen. Sondern Gott muss es tun. Gott muss es tun. Das ist doch eigentlich eine schlimmste Diagnose, oder? Wenn du zum Arzt gehst und sagst, was kann ich machen? Und der Arzt wird dir sagen, du wirst ewige Schmerzen haben und es gibt nichts, was du tun kannst. Und das ist eben die Not, in der jeder Mensch ist. Und seht ihr, wie groß auch diese Not ist. Aber jetzt schlagt mal zu 2. Korinther Kapitel 5. Das ist ein paar Briefe danach. Und hier wollen wir uns nun zur Medizin wenden. Ja, nachdem wir jetzt so viel Diagnose haben, jetzt ein bisschen beschwert sind in unserem Herzen, schauen wir uns jetzt an, was es aber für eine gute Botschaft gibt, die uns die Bibel mitgeben möchte. 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 10 sehen wir die Verbindung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, in Vers 10 heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, ja, das Gericht, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also wir sind jetzt hier an einer Stelle in dem Brief, wo Paulus zu dieser Zusammenfassung kommt und zu diesem Thema Gericht kommt. Und nun ist es aber so, dass wir eine gute Botschaft haben. Und diese gute Botschaft ist nicht nur allein eine gute Botschaft, sondern sie ist sehr wirksam. Und das wollen wir uns nun anschauen unter dem Punkt der Botschafter und seine Botschaft. Es ist nun endlich der gute Teil, auf den wir gewartet haben und der uns hoffentlich wieder ein bisschen Freude schenkt. Und das ist die gute Botschaft der Bibel, das Evangelium. Und das Evangelium ist ganz kurz beschrieben von Paulus an einer anderen Stelle. Ich lese das vor, aus 1. Korinther 15. Da heißt es, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Ja, und jetzt die Frage, was ist das dann? Dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Durch das auch ihr gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und jetzt kommt das Evangelium. Jetzt sagt das in aller Kürze. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist in aller Kürze das Evangelium. Christus ist gekommen und ist begraben worden und ist wieder auferweckt für unsere Sünden. Und wieder fragen wir uns, oder fragst du mich vielleicht, wie ist denn das wieder gute Botschaft? Ja, also wieder jemand, der stirbt. Und Mark Dever hat mal in seinem Buch Das Evangelium und persönliche Evangelisation gesagt, Jesus selbst lehrte, dass seine Entscheidung, den Vater durch seinen Tod am Kreuz zu verherrlichen, im Mittelpunkt seines Wirkens stand. Also im Mittelpunkt von Jesu Wirken stand dieser Tod. Es ist daher nicht überraschend, dass die Kreuzigung Christi im Mittelpunkt auch aller vier Evangelien steht. Aber was bedeutet das und warum sollte etwas, das so ein schreckliches Ereignis zu sein scheint, im Mittelpunkt einer sogenannten guten Nachricht stehen? Und das ist, wo wir jetzt hier hinkommen, 2. Korinther Kapitel 5, das uns zeigt, wie dieser Tod eine gute Nachricht für uns ist. Lass uns den Text anfangen zu lesen, ab Vers 14, 2. Korinther 5, ab Vers 14, wo Paulus sagt, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem wir Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und hier der Hammervers, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Und dieser Text ist sehr reich und ist sehr voll und wir werden nicht alles ergründen und rausziehen heute Morgen. Aber lasst uns den Text angucken unter diesem Gesichtspunkt, was diese Botschaft so gut für uns macht. Schaut nochmal in Vers 14. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also hier geht es um Christus. Ja, Christus ist für alle gestorben. Und ihr fragt euch immer noch, ja, okay, jetzt was ist die gute Botschaft? Wir alle sind verloren. Ja, das hatten wir vorhin klar festgestellt. Und in Römer 6,23 heißt es auch, dass der Lohn für die Sünde der Tod ist. Und hier ist nun diese gute Botschaft. Diesen Tod, den wir verdient haben aufgrund unserer Sünde und den wir ewiglich hätten begleichen müssen, diesen Tod ist Christus für uns gestorben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht nur mit ihm oder ist nicht nur mit ihm gestorben, sondern auch wieder auferstanden. Schaut nochmal in den Text. Und da heißt es dann ab Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche nicht tot sind, sondern welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also aufgrund seines Todes, ja, sind wir mit ihm gestorben, aber nicht nur das, sondern wir wurden auch wieder auferweckt. Und diese Realität von diesem Tod in Christus und von dieser Auferweckung zu einem neuen Leben sehen wir auch in Paulus an einer anderen Stelle. Ich lese den Vers vor aus Römer 6,4, da heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, wir sind mit ihm gestorben, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und zurück in unserem Text hier in 2. Korinther sehen wir auch, wie Paulus diese Neuheit auch wieder beschreibt. In Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, mit ihm gestorben ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Denen also, die dem Evangelium, die Christus und seinem stellvertretenden Tod glauben, ist etwas Neues entstanden. Eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung trägt nun im Vergleich zur alten Schöpfung eine ganz besondere Eigenschaft. Schaut nochmal kurz runter zu Vers 21. Ja, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Diese neue Schöpfung, die in uns entsteht, diese trägt Gottes Gerechtigkeit und keine Ungerechtigkeit mehr. Somit ist all der Zorn, der gegen uns stand und der aufgrund der Ungerechtigkeit uns gewütet hat, nun weg. Den, der die Sünde nicht kannte, also Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und er hat alle unsere Sünden getragen Und er hat Gottes Zorn auf sich genommen und am Kreuz gesprochen, es ist vollbracht. Und dadurch haben wir nun Christi Gerechtigkeit in uns. Ist das nicht ein Grund zur Freude und ein Grund, Gott zu preisen? Aber ich mag diese Stelle so sehr, weil sie da nicht aufhört. Sie hört nicht auf zu sagen, ihr seid gerettet und ihr werdet den Zorn nicht mehr sehen. Sondern durch diese Versöhnung in Vers 18, ja, dass wir versöhnt sind, ist nicht nur diese Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben und das, was gegen uns stand, aufgehoben. Und nicht nur in Vers 19 sind unsere Übertretungen uns nicht mehr zugerechnet, sondern wir sehen auch noch etwas wunderbar anderes. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich die Verse immer nicht bis zum Ende zitiert habe oder immer nur einen Teil von diesen Versen. Und wir sehen hier, dass diese Botschaft nämlich noch etwas macht. Sie arbeitet an uns. Sie verändert uns. Und sie macht uns auch zu etwas. Sie macht uns zu einem Botschafter. Ja, in Vers 14 haben wir gesehen, dass Christus für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Aber das Ganze hatte nicht nur das Ziel, dass jetzt die gerettet werden können, sondern es hat auch noch einen anderen Zweck. Schaut nochmal in Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit, jetzt kommt der Zweck, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ja, im Fleisch, also vorher in unserer alten Schöpfung, mussten wir das tun, was wir wollten, aber davon sind wir nun befreit worden. Wir dürfen jetzt für jemanden anders leben. Und wie sieht dieses Leben als neue Schöpfung aus? Schauen wir nochmal in die Verse 18 bis 20. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, ja, das ist, was geschehen ist durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt. Indem wir gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Heilsplan, das Ganze, was dort damals passiert ist in Israel, ist nicht nur, dass wir es bewundern und bestaunen und preisen, auch das. Aber seht ihr, was diese Botschaft mit uns macht? Ja, sie gibt uns einen Dienst der Versöhnung und Gott legt in uns das Wort der Versöhnung und wir sind nun Gesandte bzw. Botschafter an Christi Statt. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet doch, dass wir in unserem Leben uns nicht damit begnügen können, dass wir einfach nur Empfänger und Zuschauer sind, oder? Denn Gott hat uns nicht dazu gerettet, das war nicht seine Intention, uns zu retten, damit wir jetzt einfach nur die letzten Tage ausleben und dann bei ihm in der Herrlichkeit sind. Sondern diese Rettung hatte den Zweck, dass wir Botschafter werden. Seht ihr das in diesem Text? Und deswegen auch an uns dieser Mahnung, dass wir alle berufen sind, Botschafter Christi zu sein. Und gleichzeitig ist es auch ein Wort der Versöhnung, was in uns gelegt wurde. Das heißt, diese Botschaft muss mit Worten geschehen. Ja, viele sagen immer, ich lebe einfach nur ein gutes Leben und mein Leben ist ein Zeugnis für den Herrn. Das ist auf jeden Fall richtig und soll auch so sein, aber da darf es nicht stehen bleiben. Denn wenn du so denkst, habe ich eine Gegenfrage für dich. Was denkst du, hätten die Leute mit Jesus gemacht, wenn er nicht ein Wort gesagt hätte, sondern nur die Leute geheilt hätte und nur gute Werke getan hätte? Hätten sie ihn ans Kreuz gebracht? Ich denke, es war jedes Mal der Moment, wo Christus nicht nur ein Wunder getan hat oder eine gute Sache getan hat, sondern wo er seinen Mund aufgetan hat, wo die Leute richtig sauer wurden. Zum Beispiel in Johannes 10, 33. Ja, Jesus sagt wieder was und fragt sie, warum sie ihn steinigen wollten. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und erinnert ihr euch noch an den Moment, wo Jesus am Kreuz hing und wo es dann um diese Inschrift ging über dem Kreuz, wo der Hohepriester dann zu Pilatus sagt, schreibe nicht der König der Juden, sondern jener hat gesagt, ich bin der König der Juden. Jesus kam mit einer Botschaft, mit Worten. Die einleitenden Worte in Markus 1,15 war, dass Jesus kam und sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt dem Evangelium. Und so müssten auch wir verstehen, dass auch unser Dienst nicht nur in Worten, nicht nur in Taten geschehen muss, sondern auch mit Worten. Und dass auch wir in unserer Verkündigung diese Worte der Botschaft weitergeben. Also wir haben diese Not gesehen, die jeder Mensch hat. Und wir haben jetzt gesehen, dass Gott eine unglaubliche Rettung bereithält. Und jeder, der in dieser Rettung ist, dieser wird auch zu einem Botschafter werden. Und wenn euch dieser Text jetzt nicht davon überzeugt hat, dass auch ihr Botschafter seid, gehen wir noch zu einem Text, der es unmissverständlich deutlich macht. Schlag bitte mal auf Matthäus 28. Hier sind wir nun am Ende des Matthäus-Evangeliums. Es ist kurz bevor Jesus auffährt zum Himmel. Es sind die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet. Und dieser Text wird uns zeigen und wird uns deutlich machen, dass auch wir den Auftrag haben, diesem Befehl und diesem Auftrag Folge zu leisten. Lass uns mal lesen, Matthäus 28, Abvers 18. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen, zu den Jüngern, und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht ihr nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, diese Passage hier, Matthäus 28, ist auch bekannt als der große Missionsbefehl, in dem Jesus seine Jünger zurücklässt. Der letzte Marschbefehl des Generals, die oder denen, die Jesus folgen. Und das ist auch gewissermaßen ein Wendepunkt in der Verkündigungsstrategie Gottes. Denn im Alten Testament war die Strategie anders. Im Alten Testament war die Strategie, kommt und seht. Ja, kommt und seht die Wunder und die Zeichen, die der Herr in Ägypten gemacht hat, als Mose das Volk hinausführte. Kommt und seht ein solches Gesetz, was keine andere Nation hatte. Kommt und seht die Weisheit eines Königs Salomo, den Gott so gesegnet hat. Kommt und seht den Tempel und seht den wunderbaren Tempel. Kommt und seht. Aber die Strategie, die wir hier lesen, ist anders. Sie ist nicht kommt und seht, sondern geh und verkünde. Ja, geh hinaus. Und in dem Wissen, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hält, sollen nun wir hingehen. Und obwohl er eben diese Macht hat, auch aus Steinen Zeugen für sich herauszurufen, schickt er uns, um was zu tun. Was ist der Auftrag? Und ich werde jetzt nicht in die Grammatik gehen, aber das Hauptverb hier in diesem Text ist nicht zu gehen, ist nicht zu taufen, ist nicht zu lehren, sondern Jünger zu machen. Wir sollen Jünger machen. Das ist unser Auftrag. Und hier ist dieses Spektrum eben sehr, sehr groß, was Jüngerschaft betrifft. Jüngerschaft ist einerseits, dass jemandem von Christus erzählen, geht aber auch bis hin zu einer tiefen Beziehung, die du mit jemandem haben kannst, wo ihr die Tiefen Gottes aus der Schrift ergründet. Und wie machst du das in deinem Leben? Wie setzt du diesen Befehl, Jünger zu machen, wirklich um? Haben wir alle verstanden, was es bedeutet? Und Teil dessen ist es eben auch zu evangelisieren, das Wort Christi bekannt zu machen. Und es ist nicht nur, Evangelisation ist nicht nur auf die Straße rennen und dort zu predigen und zu verkündigen, sondern es ist eben dieses breite Spektrum der Jüngerschaft. Es ist eben auch regelmäßig hier zu sein, um andere zu ermutigen, zu ermahnen, Gäste und Besucher aufzunehmen und auch fortwährende Gespräche mit der Familie zu haben oder mit den Nachbarn oder mit den Freunden. Aber es ist eben auch hinauszugehen und dort das Wort zu verkündigen. Und hier die Frage, sind wir bereit, sind wir überhaupt ausgerüstet dafür, diesen Befehl, den wir von Jesus hier haben, Jünger zu machen, zu folgen? Wie rüsten wir uns dazu zu? Wie ermutigen wir uns dazu, dieses Evangelium zu verkündigen, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem wir leuchten sollen als Himmelslichter in dieser Welt? Und als Gemeinde haben wir in den letzten Wochen durch das Link-Team auch Unterstützung und Zurüstung erfahren. Und das wollen auch wir als Gemeinde weiter voranbringen und das wollen auch wir als Gemeinde weiter aufbauen und werden auch in der nächsten Zeit, wie Arthur schon angesagt hat, dieses Training haben. Und hier an dieser Stelle, wo wir also verstehen, dass diese Not so groß ist und dass die Botschaft uns zu Botschaftern macht und dass Christus uns hinausschickt, um Jünger zu machen, bitte ich euch oder möchte ich euch ins Herz legen, dass ihr da dabei seid, um auch diesem Befehl nachzukommen und treu zu sein. Denn das ist das Schöne am Evangelisieren. Gott erwartet nicht eine Quote. Ja, Gott sagt nicht jede Woche 10 Leute und im Jahr musst du so und so viel geschafft haben. Sondern was Gott von uns erwartet, ist einfach nur Treue. 1. Korinther 4,2 sagt es so deutlich. Im Übrigen wird von einem Haushalter oder einem Verwalter nur verlangt. Was wird von ihm verlangt? Wird verlangt, dass das Haus top in Schuss ist und dass alles immer super gut ist. Ist auf jeden Fall schön. Aber verlangt von ihm wird er, dass er treu erfunden wird. Und so sagt Paulus zum Beispiel auch zu Timotheus. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. In 2. Timotheus 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Wir sollen treu sein und wir sollen in Gehorsam diesen Schritt ausführen. Und viele von euch, bin ich sicher, sind da schon drauf und dran. Aber denen, die da vielleicht noch mit zu hadern haben, dieses Angebot, sich daran zu beteiligen. Wir sollen nicht unsere Talente vergraben, sondern wir sollen sie rausholen und wir sollen treu mit ihnen umgehen. Und wir sollen Zeugnis geben. Und wir alle haben diese Versöhnung von Gott erfahren und wir stehen nun auch interessanterweise in der Schuld, diese Botschaft weiterzugeben. In Römer 1,14, ich lese das vor, sagt Paulus zum Beispiel über sich selbst, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen, ihnen auch das Evangelium zu geben. Wir alle stehen in dieser Schuld, weil wir auch nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Aber gleichzeitig, also wenn ich hier eben diese Ermahnung gebe oder diese Ermutigung, dass wir das machen sollen, hilft es natürlich nicht, wenn ich einfach nur sage, jetzt macht es endlich und ihr sagt, naja, wie denn? Deswegen, wie gesagt, wollen wir als Gemeinde auch treu sein und diese Zurüstung anbieten. Also seid dabei und seid vor allen Dingen auch gehorsam und treu, das auszuführen, wie ihr es auch macht. Und wer weiß, ja, vielleicht ist die Frucht in ein paar Jahren für uns in Berlin, dass wir noch mehr treue Gemeinden sehen, die auch gesund sind und die diesen Dienst der Verkündigung dieser Botschaft weitergeben. Und dass das möglich ist, wollen wir nochmal in einem letzten Beispiel uns anschauen. Schlag mal bitte zur Apostelgeschichte. Fang erstmal an in Kapitel 1. Und dieses Beispiel hat mich nochmal so unglaublich ermutigt, in dem, auch wenn wir treu sind, was daraus erwachsen kann und was da passieren kann. Also die Apostelgeschichte ist das Buch, das erste Buch, was kommt nach den Evangelien, was quasi zeigt, wie dieser Auftrag, den Jesus gerade gegeben hat, sich auswirkt und wie es in der Umgebung dort zur Blüte kommt. Und dieses Buch zeigt eben auch so deutlich, wir predigen ja auch gerade dadurch, dass der Auftrag nicht mehr ist, kommt und seht, sondern dass der Auftrag ist, geh und verkünde. Und in Kapitel 1, im Vers 8, wenn ihr euch den anschaut, das ist wie die Überschrift quasi dieses Buches. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Also ihr seht schon, diese Idee ist nicht mehr bleibt in Jerusalem, sondern die Idee ist schon zu gehen. Und dann sehen wir, wie die Gemeinde hier gegründet wird, wie sie wächst und wie sie sich verbreitet. Aber es ist nicht alles rosig, was da passiert. Geht man zu Kapitel 7. In Kapitel 7 sehen wir, wie Stephanus, ein treuer Mann Gottes, sich verteidigt und diesen Glauben verteidigt. Und im Vers 58, in Kapitel 7, sehen wir dann seine letzten Minuten und wie er, Stephanus, dann gesteinigt wird. Und da heißt es ab Vers 58, und als sie ihn aus der Stadt, also Stephanus aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hat, entschlief er. Und dann Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber, der zwei Kapitel später sich bekehren würde, Saulus aber willigte in seine Tötung ein. Ja, also wir sehen, dass durch das, was in Stephanus passiert ist, auch dieser Saulus dabei war. Und dieser Saulus, wie gesagt, wird dann zu Paulus und er stimmt dieser Tötung von Stephanus zu. Und jetzt lasst uns sehen, was passiert, nachdem nun Stephanus gesteinigt wurde. In Kapitel 11 sehen wir nämlich Folgendes Interessantes. Ab Vers 19 sehen wir nun, was aufgrund dieser Verfolgung von Stephanus passiert. Da heißt es ab Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war. Okay, also wir haben jetzt Stephanus gehabt und jetzt wurden die auch verstreut. Die zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Es waren unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Also wir sehen einmal, sie gingen fort und sie redeten, ja, geh und verkünde. Das haben sie hier treu ausgeführt. Und Vers 21, und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Ja, und viele haben sich jetzt also bekehrt. Und was passierte dann? Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen, einen Lehrer. Und der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn es war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also was ist passiert? Die Jünger waren treu. Sie gingen, ja, also aufgrund der Verfolgung, aber sie gingen und sie redeten. Ja, sie haben nichts Besonderes, das war keine große Aktion, so wie Petrus am Anfang, sondern sie haben einfach nur geredet mit den Juden und auch mit den Heiden. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl bekehrte sich. Und sie gingen und sie verkündigten und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und wir dürfen und wir sollen auch das Gleiche machen. Ja, und das ist, wie gesagt, nichts Großes, sondern wir sollen einfach davon reden und die Menschen überzeugen, Buße zu tun. Und das ist eben ein Paradebeispiel, wie ich finde, auch von dieser Evangelisation und Jüngerschaft. Es hat nicht viel, sondern sie waren treu und haben es verkündigt. Aber ich würde euch gerne noch eine Sache aus diesem Text zeigen, die noch unglaublich ist, was aus dieser Treue herauskam. Also ihr erinnert euch, dass Saulus den Stephanus hat steinigen lassen oder beziehungsweise dieser Tötung zugestimmt hat. Und aufgrund dieser Verfolgung gingen jetzt also Christen nach Antiochien und in Antiochien gründete sich nun eine Gemeinde. Und jetzt lasst uns mal weiterlesen in Vers 25 und 26, was dann passiert. Also Barnabas lehrte sie und Barnabas jetzt zog aus nach Tarsus, um wen zu holen? Um Saulus zu holen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Dieser Saulus, also der den Stephanus gesteinigt hat, hat quasi damit die Gemeindegründung angefangen für die Gemeinde, in der er als Missionar einst mal ausgesendet wird. Seine Heimatgemeinde, aufgrund er dann durch das ganze Römische Reich ziehen würde und das Evangelium verkündigt würde. Ich meine, das kann sich doch keiner ausdenken, wie wunderbar Gott das alles geführt hat. Und was dazu führte und ein Schritt davon war, dass diese Menschen treu waren, zu reden von Christus, das Evangelium weiterzugeben. Und so wurden sie in Antiochia zuerst Christen genannt. Und Gott kann wirklich wahre Wunder wirken, wenn wir treu sind und wenn wir gehorsam sind. Und wird der Herr eine Erweckung dadurch in Berlin schenken? Weiß ich nicht. Aber wir können auf jeden Fall Gott dafür anflehen, dass er es tun wird. Und wir dürfen treu sein darin, diese Botschaft weiterzugeben, Jünger für Jesus zu machen, auch durch Evangelisation. Und wie hingegeben sind wir nun also? Wie hingegeben seid ihr oder versteht ihr jetzt, wie groß diese Not ist und wie groß diese Last ist und wie groß dieser Auftrag ist, den wir haben, Jünger zu machen? Und eine deutliche Warnung habe ich auch in dem Buch gelesen, der Masterplan zur Evangelisation von Robert Coleman. Da sagt er, Zitat, niemand wusste besser als Jesus, dass die satanischen Mächte der Finsternis gegen sie gut organisiert und ausgerüstet waren, gegen ihn und die Jünger, um jede halbherzige Anstrengung der Evangelisation unwirksam zu machen. Sie konnten die teuflischen Mächte dieser Welt unmöglich überlisten, wenn sie sich nicht strikt an den hielten, der allein die Strategie des Sieges kannte. Dies erforderte absoluten Gehorsam gegenüber dem Willen des Meisters, auch wenn es bedeutete, dass sie ihren eigenen Willen völlig aufgaben. Da Das Prinzip gilt auch heute. Wir müssen diese Lektion erneut lernen. Mit dem Geboten Christi darf nicht herumgetrödelt werden. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es um Leben und Tod geht. Und jeder Tag, an dem wir unserer Verantwortung gegenüber gleichgültig sind, ist ein verlorener Tag für die Sache Christi. Wenn wir auch nur die elementarste Wahrheit der Jüngerschaft gelernt haben, müssen wir wissen, dass wir berufen sind, Diener unseres Herrn zu sein und seinem Wort zu gehorchen. Zitat Ende. Also für die, die vielleicht diesen Kampf oder diese Aufgabe, diesen Auftrag aufgegeben haben oder denken, es ist nicht so wichtig, die Ermahnung und die Ermutigung, diesen Kampf wieder aufzunehmen und mit einzusteigen, um dieses Evangelium des Lichts weiterzutragen. Und denen von euch, die schon eifrig dabei sind, die Ermutigung, macht weiter und seid treu. Und dass auch wir alle eines Tages unseren Herrn sehen werden, wenn auch wir sterben werden. Und wenn wir wissen dürfen, dass wir nicht ewigen Zorn erleiden, sondern dass Jesus zu uns sprechen wird. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Amen. Lass uns beten. Großer Herr, ich danke dir für die Ermutigung heute Morgen, Herr. Und es ist so eine große Freude, auch diese Texte anschauen zu dürfen und zu sehen, was für ein unglaubliches Werk du verbracht hast. Und wie auch du uns offenbart hast, den einzigen Weg zurück. Und wir wissen und verstehen, Herr, dass du der einzige Weg bist zurück zum Vater. Und ich bitte dich, Herr, dass wir alle mit Freuden auch diese Botschaft annehmen und uns mit Freuden verstehen als Botschafter, dass wir diesen glorreichen Auftrag ausführen dürfen, Menschen zu dir zu führen. Und Herr, bitte sei auch mit uns in unseren Gesprächen, Herr, und bereite auch die Herzen derer vor, mit denen wir sprechen. Und Herr, schenk uns Einsicht und schenk uns weitere Freude in uns, dass wir hier auch treu sein dürfen. Und bitten dich, Herr, dass du auch in Berlin und weltweit wirkst und auch alles, Herr, was wir in diesem Wege tun, Herr, dass du es auch segnest und dass auch deine Hand mit uns ist, Herr. Und bitten dich, Herr, für Treue und für Freude in unserem Leben. In deinem Namen bitten wir dich. Amen.